Ja, der Klinikkalender, wie wir den intern nennen, der allerdings nur Kliniken in unserem Viertel zeigt, also vor allem in der Ludwigsvorstadt, der zeigt zum einen die wichtigsten großen Kliniken, jeweils auf einem doppelten Kalenderblatt und mit weiteren Informationen dazu, historischen Bildern. Und auf dem Titel ist schon die erste wichtigste Klinik eigentlich, das Allgemeine Krankenhaus, das quasi so die Basis war für die weitere Entwicklung dieses Klinikviertels. Und dazu haben wir dann noch weiters im Kalender eine Übersicht über die ganzen klinischen Einrichtungen, auch über die Institute. Das spielt ja im Viertel große Rolle, wie man jetzt hier sieht, an diesem Übersichtsplan. Und wie gesagt, dann die einzelnen Kalender vorgeführt, eine kleine Einführung zur historischen Entwicklung der Medizin in München und auch nochmal so eine eigene Seite für die Krankenpflege, die vor allem von den barmherzigen Schwestern geleistet wurde.
Wenn ich das jetzt anschaue, so habe ich das im Internet nicht gefunden. Da ist sehr viel Text, sehr viel Information dabei. Das ist, könnte man ja auch fast als ein Buch noch zusätzlich bezeichnen. Jetzt frage ich aber erstmal, warum denn überhaupt ein Kalender über das Klinikviertel? Warum ist das wichtig?
Die Kliniken, die sind sehr prägend für die Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Sie nehmen einen großen Teil des Platzes ein und sind auch von der Zusammensetzung in der Bevölkerung entscheidend. Zum Beispiel kann man sich es am besten vorstellen bei der Frauenklinik. Da gibt es, seit die jetzt ausgezogen ist, gibt es so viele Menschen, die ganz wehmütig dran denken, dass sie hier auf die Welt gekommen sind, geboren wurden und immer, wenn sie vorbeigegangen sind, sich praktisch an ihren Geburtsort erinnert haben. Und so haben eben die Kliniken doch stark zur Identifikation mit dem Viertel und in dem Viertel beigetragen. Und deswegen ist es uns sehr wichtig gewesen, dass wir auch diesen Teil unseres Stadtviertels mal aufnehmen. Vor allem, das war jetzt schon gerade der Punkt, die Kliniken werden ja stückweise auch nach Großhadern mitverlegt, die Gebäude umgenutzt. Und Gott sei Dank ist ein kleiner Teil an dem Allgemeinen Krankenhaus, ist eine sogenannte damals Portalklinik angebaut worden, sodass das LMU-Klinikum Innenstadt inzwischen doch hier zur Krankenversorgung in der Innenstadt bleibt. Da sind wir sehr froh.
Kommen wir doch mal zur Geschichte und Entwicklung des Klinikviertels. Was sind denn da so wichtige Wegmarken? Auf dem Titelbild des Kalenders ist das Allgemeine Krankenhaus. Ist das schon der Beginn, der Anfang von allem?
Ja, das ist der Anfang. Also da hat es einen Vorläufer gegeben, der durch Klosterbrüder geführt worden ist, Barmherzige Brüder. Und nach der Säkularisierung sind ja alle kirchlichen Einrichtungen aufgehoben worden, also damit auch diese kirchlichen Pflichteinrichtungen. Und hat man quasi privat dann betrieben oder beziehungsweise in städtischer Regie. Und dann kam ein wichtiger Mann, nämlich der Franz Xaver Häberl, der ein Konzept für dieses Krankenhaus dann entworfen hat, das damals außerordentlich modern war. Also da sind auch Leute aus anderen Städten gekommen, haben sich das angesehen und das war quasi jetzt der Beginn. Dann hat sich das halt entwickelt. Der Bedarf ist ja immer größer geworden, weil die Stadt ja auch gewachsen ist, immer mehr Einwohner. Man hat dann gemerkt, dass man eigentlich nicht gut zurechtkommt mit der Pflege. Dann hat man sich darum bemüht, dass die barmherzigen Schwestern, die eigentlich aus Frankreich kommen, hier auch Fuß fassen können. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Die haben dann quasi den Betrieb auch in wirtschaftlicher Hinsicht übernommen. Aber dieses allgemeine Krankenhaus war quasi die Basis. Wichtiger Punkt war dann auch noch, dass die Universität nach München gekommen ist und damit wurden diese Kliniken auch zu Universitätskliniken. Und im Kalender haben wir das eigentlich chronologisch aufgelistet. Nach dem Allgemeinen Krankenhaus kommt eine anatomische Einrichtung, die von Klenze geplant worden ist, heute nicht mehr erhalten ist und inzwischen immer noch dort ihren Sitz hat, aber in einem Bau von kurz nach 1900. Dann spielt eine große Rolle die Frauenklinik an der Sonnenstraße, die heute wieder Klinik ist. Dazwischen war das mal ein Postcheckamt. Dann das Dr. Haunersche Kinderspital, das auch heute noch besteht, aber auch verlegt werden soll langfristig. Und die Chirurgie, die dann als nächstes kommt, die auch heute noch in der Ziemsenstraße ihren Sitz hat. Wichtiger Punkt ist dann auch noch der Aufbau der Institute. Allen voran ist das Hygieneinstitut von Pettenkofer, der ja die Situation der Hygiene und die Situation der Medizin in München grundlegend verändert hat. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man da unbedingt erwähnen muss.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang auf das Titelbild, auf das Allgemeine Krankenhaus. Ist ja auch im Januar noch vertreten. Was gibt es denn zum Allgemeinen Krankenhaus zu sagen? Wie hat sich das entwickelt? Sie haben den Herrn Häberl schon erwähnt. Vielleicht können Sie ein bisschen von dieser Geschichte da erzählen.
Also der Häberl hat halt vor allem zum einen technische Einrichtungen verbessert, also die Versorgung mit Wasser zum Beispiel, die Entsorgung, die Belüftung der Krankenzimmer, dass die Krankenzimmer nicht mehr 20 oder 30 Leute aufnehmen, sondern eben nur 6 oder 8. und hat eine eigene Wasserleitung dann dahin liegen lassen von einem Brunnen, der in der Isarvorstadt war. Also das waren ganz wesentliche Verbesserungen, die kommen uns jetzt heute selbstverständlich vor, aber damals war das revolutionär.
Beim Allgemeinen Krankenhaus ist halt auch noch sehr wichtig, dass es außerhalb der Stadt, direkt vor dem Sendlinger Tor gebaut wurde. Man hatte ja, bevor die Medizin sich weiter wissenschaftlich entwickelt hat, wusste man ja gar nicht so ganz genau, wie Krankheiten übertragen werden und wollte nur die Kranken und Siechen möglichst weit von weg haben von den Gesunden, damit niemand krank wird. Es gab ja auch immer wieder Cholera oder Pestepidemien und so weiter und Pockenepidemien. Impfung wurde auch erst in dieser Zeit erfunden. Und so kam es, dass man eben das weit vor das Sendlinger Tor dieses Krankenhaus dann neu gebaut hat. Heute ist es LMU Klinikum Innenstadt, aber damals war das außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadtmauern und außerhalb der ganzen Stadt. Da waren rumrum eigentlich nur Felder.
Die herrschende Theorie damals war ja die Miasmen-Theorie. Die Miasmen waren Gerüche eigentlich. Also man war der Meinung, dass Krankheiten durch diese Miasmen übertragen werden. Deswegen hat man die hohe Mauern um die Friedhöfe gebaut und die Friedhöfe dann ja auch Ende des 18. Jahrhunderts nach auswärts verlegt. Und genauso ist es hier bei dem Krankenhaus. Gibt es einen französischen Ausdruck dafür, Cordon Sanitaire, also dass man einen freien Bereich um diese Krankenhäuser legt, um zu gewährleisten, dass die Krankheiten nicht übertragen werden. Hat sich später herausgestellt, dass diese Theorie vollkommen irrsinnig ist. Es kommt dann eigentlich erst dann durch Pettenkofer, der genauer untersucht, wo kommt denn beispielsweise die Cholera her. Der ist zwar auch falsch gelegen, aber das hat dann erstmal viel genauere und wirksamere Mittel in hygienischer Hinsicht ausgelöst.
Auch ganz aktuell durch die Entdeckung, wie man impfen kann, also das waren vor allem die Pockenimpfung, hat man dann auch herausgefunden, dass man durch Impfungen sich vor Krankheiten schützen kann. Und da war der Simon Häberl, das war ein Verwandter vom Franz Xaver Häberl, der dann als Franz Xaver Häberl ja nicht mehr so konnte. Der war dann schon etwas älter, bis er endlich seine Idee mit dem Allgemeinen Krankenhaus umgesetzt wurde. Und da hat er einen entfernten Verwandten, den Simon Häberl, gewinnen können, dass das Krankenhaus fertig gebaut wurde. Und der war auch Spezialist für Pockenimpfungen.
Und die Häberstraße, die hier gleich um die Ecke ist, für wen ist die jetzt gedacht?
Für den Franz Xaver. Aber das ist auch eine interessante Sache, dass wir haben ja in dem Kalender vorne eine Übersicht über die Kliniken und dann über die Geschichte. Und dann kommen die einzelnen Blätter, die haben sehr viele Bilder, vor allem immer ein großes historisches Bild und dann eben ein bisschen Beschreibung und kleinere Bilder zu einzelnen Aspekten, unter anderem zu den Personen, die involviert sind oder auch zu den Bauherren oder mal zu einem der Kunstwerke, die dort sind. Und dann ganz hinten gibt es noch eine Übersicht über die Mediziner. Und hier haben Sie auch noch mal den Viertelbezug. Denn gerade in unserem Viertel gibt es eigentlich sehr viele Straßen, die nach den Medizinern benannt worden sind. Und natürlich ganz viele Gräber im alten südlichen Friedhof, wo man das eine oder andere Porträt auch bestaunen kann.
Ja. Nennen Sie mal ein paar Straßennamen.
Naja, hier meine Walterstraße, ist Privatarzt von König Ludwig I. gewesen, Augenarzt. Dann die Ziemsenstraße,
Häberlstraße, dann Winkelstraße, Nussbaumstraße,
Lindwurm,
Pettenkoferstraße, Reisingerstraße.
Also wirklich richtig viele Namen. Sie haben ja gesagt, das läuft chronologisch, also man hat 12 Monate Zeit, sich die Geschichte und die Protagonisten des Klinikviertels genau einzuprägen. Greifen wir vielleicht noch ein, zwei Kalenderblätter raus. Ich fand noch Brakels Kunsthaus auch ganz spannend. Vielleicht können Sie da noch was erzählen und was Ihnen jetzt noch ein drittes einfällt, was wir ein bisschen genauer besprechen.
Ja, Brakels Kunsthaus ist ja zunächst einmal als Nicht-Klinik gebaut worden, eine Galerie. Eine Galerie für den Franz Brakel, der auch eine schillernde Vergangenheit hatte. Er war nämlich Sänger und war dann Intendant am Gärtnerplatztheater. Irgendwann hat er dann eine Galerie begründet, die auch damals vorne dran war, sage ich jetzt mal. Also da ist dann Van Gogh ausgestellt worden, also die ganzen Modernen, die damals natürlich noch nicht so arriviert waren. Und die Galerie ist dann erweitert worden. Und später hat er aber, glaube ich, eigentlich pleite gemacht und weiß nicht, an wen das Haus dann zunächst gegangen ist. Eine amerikanische Medizinerin hat dann irgendwann der Universität so viel Geld gespendet, dass man dieses Haus kaufen konnte und umnutzen konnte. Heute ist da drin die medizinische Fachbibliothek und das Institut für Geschichte der Medizin.
An diesem Brakelschen Kunsthaus ist auch sehr spannend für uns selber, als wir sind ja sozusagen Laiengeschichtsforscher und entdecken jedes Mal immer noch was Neues. Also ich habe auf jeden Fall, als ich das letzte Mal dran vorbeiging, plötzlich gesehen, dass in dem Wohnhaus, das daneben auch zu dieser medizinischen Bibliothek gehört, da ist jetzt das Medizinhistorische Institut drin, dass da an einem Fenster tatsächlich eine Verzierung ist mit den Initialen von Franz Josef Brakel. Und genau, wer auch einen Forscherdrang in sich spürt, der kann da gern mal vorbeigehen und schauen, ob er es findet.
Noch ein Kalenderblatt. Was nehmen wir?
Die psychiatrische Klinik, die im Zusammenhang steht mit dem, früher hat man es genannt, Irrenhäuser, Tollhäuser in Giesing. Und konzipiert worden ist diese Klinik vom Arzt Bumm, so hat der geheißen, Anton Bumm. Und war natürlich damals wegweisend, weil man da erst eben auch eingeführt hat, dass man mit den psychisch Kranken ja, normaler umgeht, dass man das als Krankheit überhaupt erstmal anerkennt und versucht entsprechend zu behandeln. Ein wichtiger Mann, der hier noch zugange war, war der Emil Kreppelin. Und noch ein weiterer, den auch jeder kennt, der Alois Alzheimer, der hier für einige Zeit unter Kreppelin als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet hat und auch seine Theorie der Alzheimer-Krankheit hier entwickelt hat.
Also gerade bei der Psychiatrie sieht man eben zum Ersten, dass es in den Anfängen ein wahnsinnig großer Schritt war, die psychischen Leiden sozusagen des Menschen auch als Krankheiten anzuerkennen und so in die Entwicklung der Medizingeschichte wahrgenommen zu werden als eigenes Fach. Aber später haben wir natürlich auch immer wieder mal drauf gestoßen, dass dieses Grenzgebiet auch immer wieder zu Schwierigkeiten führte, bei unseren ganzen Revolutionären zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Da war der Emil Kreppelin immer wieder zur Begutachtung von Menschen, die posttraumatische Belastungssyndrome hatten. Das hieß damals Kriegszittern. Und er hat dann meistens die relativ schnell wieder für gesund erklärt, damit sie zurück an die Front können. So geschah es auch dem Ernst Toller, der darüber ausführlich in seinem Buch berichtet hat. Dann kamen halt auch diese Rassentheorien auf und sind von diesen Wissenschaftlern, gerade wie dem Emil Kreppelin, auch stark gefördert worden. Und deswegen ist das ein bisschen kritisch manchmal. Er hat sehr große Verdienste auch bei der Beobachtung und in der Entwicklung der Psychiatrie. Aber er hat eben auch diese NS-Ideologie mit befördert. Und deswegen tun sich die Mediziner bis heute ein bisschen schwer, das richtig einzuordnen.
Vielleicht jetzt noch so als Abschluss zum Kalender. Sie haben es schon angedeutet, vieles zieht um, es verändert sich. Können Sie so eine Bestandsaufnahme machen? Was bleibt, was geht weg in den nächsten Jahren?
Ganz schwierig. Klar war für uns, die Frauenklinik ist umgezogen, da waren wir beide dann auch drin. Das Haus steht mehr oder weniger leer. Aber wir waren zum Beispiel sehr überrascht, dass in der Poliklinik quasi auch fast die ganze Klinik leer ist. Also das geht erstaunlich schnell. Also Beate Bitschenbeck ist ja im Bezirksausschuss, ich war da auch mal drin, also das ist jetzt schon lange her. Da kam dieses Problem auf, da haben uns die Kliniken ja auch informiert. Und der erste Schritt war dann diese Portalklinik, aber es scheint schon so zu sein, dass sie tatsächlich einen Großteil der Kliniken auch nach Großadern verlegen wollen. Das interessiert natürlich dann den Bezirksausschuss grundlegend, was passiert mit diesen Gebäuden. Ich glaube nicht, dass das alles schon klar ist. Also das wird im Viertel große Veränderungen auslösen.
Ja, es ist sichtlich so, dass die Gebäude halt doch vor über 100 Jahren die meisten gebaut worden sind oder dann Anbauten erhalten haben und nicht mehr so ganz optimal für die moderne Medizin und Krankenversorgung ausgerüstet sind. Deswegen wollten die Kliniken natürlich in neuere Gebäude dann gehen und sich Neubauten zulegen. Und natürlich bietet sich da das Gebiet in Großhadern an. Es ist aktuell so, dass eben die Frauenklinik ist schon weg. In der Dermatologie wird eine Klinik, da sind zwei Kliniken drin und eine geht raus und eine bleibt noch eine Weile drin. In der Poliklinik ist leergeräumt, da kommt ein Teil der Dermatologie rein, hieß es. Das Haunersche soll seit Jahren weg, aber die haben immer noch zu wenig Geld. Das scheint bei Kinderkliniken von Anfang an ein Problem gewesen zu sein, weil man irgendwie, sind die Kinder immer das Wichtigste, aber dafür hat die Medizin nie Geld. Also es ist echt furchtbar. Weil die können hier die Kinder gar nicht mehr so behandeln, wie sie es eigentlich wollten, weil sie zu wenig Räumlichkeiten und Einrichtungen haben. Und was der Bezirksausschuss und jetzt inzwischen auch die Staatsregierung dann und die Stadt natürlich wollen, ist, dass möglichst viel die Gebäude öffentlich bleiben und keines an Investoren verscherbelt wird und dann Luxuswohnungen drin entstehen, sondern aktuell schaut so aus, dass sie alle universitär nachgenutzt werden. Das hoffen wir, dass das so passiert. Wir waren ja schon sehr froh, dass eben diese, damals hieß es Portalklinik, weil sie eben ein Portal zu allen Versorgungen in der Innenstadt gewährleisten sollte. Inzwischen heißt der ganze Ziemsen-Gebäude LMU Klinikum Innenstadt, weil die Ärzte, die dort wirken, sagen, wir sind nicht bloß ein Portal, wir sind eine voll hochwertige medizinische Versorgung. Und da sind wir aber sehr froh, dass da ein großer Teil hier bleibt.
Es ist auch ein städtebauliches Problem, denn diese Kliniken, die ja vorwiegend dann um 1900 und danach gebaut worden sind, die sind damals mit einem erheblichen Stolz auch gebaut worden. Das sind tolle Gebäude. Mhm. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, wie man die Medizin dann damals auch eingeschätzt hat, den Wert der Medizin. Und dass man da so staatstragende Gebäude hinstellt, das ist also nicht so selbstverständlich. Und jetzt ist es natürlich, vermute ich mal, schwierig für diese Gebäude jeweils ansprechende, angemessene Nutzung zu finden.
So wie es ausschaut, wie ich das jetzt verstanden habe, es bleibt ein Teil da, zumindest für die nächsten Jahrzehnte, das ist absehbar. Aber die Tendenz geht doch auf Umzug, das hängt mit den Gebäuden zusammen, nicht mehr modern genug, wie auch immer. Die Hoffnung, dass die bayerische Staatsregierung das nicht verhökert, das teile ich nicht, aber das kennt man aus anderen Fällen, aber wir hoffen das jetzt mal.
Zwischen Hoffnung und Befürchtung. Ich bin immer auf der Hoffnungsseite, aber ein bisschen Befürchtungen schleichen sich bei mir auch ein, das ist schon richtig.
Vielleicht zum Schluss noch, am 10. November lädt die Geschichtswerkstatt um 18 Uhr in das St. Vinzenz-Haus, genauer gesagt in den Friedrich-von-Gärtner-Saal. Zugang über Nussbaumstraße 5 oder Goethestraße 69 steht in der Einladung. Dort wird der Kalender Kliniken im Viertel vorgestellt. Wer jetzt neugierig geworden ist, ist herzlich eingeladen. Vielleicht ganz kurz noch, was wird es da zu sehen und zu hören geben?
Ja, da sind wir super dankbar an die Klinikleitung, dass wir diesen Raum benutzen dürfen. Dieser Raum war nämlich das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern und wurde gerade erst kürzlich übergeben an die Klinik und dann renoviert. Und der ist wirklich ein wunderbarer Raum. Also wer Zeit hat, kann gerne wegen unserem Kalender kommen, aber auch gerne, um diesen Raum zu erfahren. Die barmherzigen Schwestern haben sichtlich bei der Übergabe gesagt, in diesem Raum wäre so viel gebetet worden, das hält noch Jahrhunderte an, um dort einen segensreichen Einfluss auszuüben.
Okay, also alle hinkommen, so kann man das zusammenfassen. Noch ein Schlusswort von Ihnen?
Die Veranstaltung ist ja am Donnerstag. Ursprünglich war geplant, dass man sich da anmelden muss. Das ist inzwischen obsolet. Also wir haben auf jeden Fall noch Plätze frei und würden uns freuen, wenn Besucher und Besucherinnen kommen.